Was haben die Fernsehserie Dr. Stefan Frank und die Oscars miteinander gemeinsam? Beide haben denselben Komponisten. Dank Corona habe ich nicht nur das Glück, mit ihm ein Gespräch führen zu können, sondern er bietet auch einmalig eine Masterclass an. Erfahre, was ihn mit Till Brenner verbindet, warum er in die USA gegangen ist und wie er es geschafft hat, für Künstler wie Adele, Christina Aguilera, Paul Anka, Justin Bieber, Michael Bublé, Ray Charles, Billie Eilish, Elton John und Max Martin als auch die Oscars zu komponieren. Herzlich willkommen zu Soundcast, mein Name ist Tim Heinrich. Ich habe die Ehre, jetzt mit dem Chris Walden zu sprechen. Meine Leitung geht nach Los Angeles. Und drüben ist es jetzt 10 oder 11 Uhr.
12 Uhr mittags.
12 Uhr mittags und jetzt ist es hier gerade 21 Uhr abends. Und wir haben uns zweimal schon gesehen. Einmal in Los Angeles selber und zwar in deinem Büro, was auch nicht irgendwo ist, sondern in den Capitol Studios, richtig?
Richtig, genau. Ich habe nicht wirklich ein Studio, aber ich nenne es mein Komponierzimmer im Capitol Records Tower. Das ist dort, wo die Capitol Studios sind, wo ich die meisten meiner Aufnahmen mache. Und weil ich ungern zu Hause arbeite, ich muss irgendwo anders hingehen zum Arbeiten, habe ich mir da einen kleinen Raum gemietet.
Ja, und das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, war in Wien. Oder in der Nähe von Wien bei den Hollywood Music Workshops. Da hast du einen dreitägigen Workshop gegeben. Ich glaube, das Thema war auch Arranging für Big Bands. Das ging aber weit über Big Bands hinaus, sondern umfasste auch Orchester. Und vielleicht kommen wir erstmal drauf, was du eigentlich gerade machst, dass du solche Workshops überhaupt geben kannst.
Ich bin Arrangeur und Komponist. Ich schreibe Musik für Medien und viele Verwendungen und Konzerte, komponiere und arrangiere. Und mein Spezialgebiet eigentlich, da ich von der Big Band Musik komme, ich angefangen als Trompeter in Schul-Big Bands und dann angefangen für Big Bands zu arrangieren, ist mein Hintergrund Arrangements für Big Band schreiben und auch für Sinfonieorchester. Ich kam dann später auch dazu, viel für so Rundfunkorchester und so zu schreiben.
Genau, das war ja, glaube ich, so das, was du ziemlich lange gemacht hast. Du hast in Deutschland ziemlich lange für Rundfunkorchester gemacht. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war aber irgendwann die große Zeit der Rundfunkorchester vorbei, sodass du gesagt hast, jetzt gehe ich mal andere Wege.
Richtig, genau. Nicht nur, dass die Zeit der Rundfunk, Big Bands und Orchester vorbei war, ich hatte auch das Gefühl, dass meine Zeit in Deutschland auch vorbei war. Da ich auf der Suche war nach etwas größeren Herausforderungen und hatte das Gefühl, dass mir das in Deutschland nicht mehr geboten wird. Und dann habe ich mich mit Ende 29 auf den Weg gemacht und bin umgezogen nach Los Angeles, um da mein Glück zu versuchen.
Bevor wir nochmal auf Los Angeles zurückkommen, weil das ja ein ganz wichtiger, ich weiß nicht, ob es der zweite Abschnitt war, aber jedenfalls natürlich ein ganz wichtiger und das ja auch ein großer Schritt ist darüber. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du in Deutschland für die Rundfunkorchester schreiben durftest? Denn da hast du ja ziemlich viel gemacht und nicht nur für die Rundfunkorchester, sondern auch Filmmusik.
Ich habe in Deutschland auch ja die ganze Zeit, während der Zeit auch viel Film- und Fernsehmusik gemacht. Und da kam es eigentlich, dazu kam es eigentlich durch meinen musikalischen Ziehvater Peter Herbolzheimer, der mich sehr gefördert hat zu Anfang und mich hat schreiben lassen für seine Produktion, für seine Big Band und für seine Rundfunkproduktion, der damals den Auftrag gekriegt hatte, für Konstantin Wecker die Filmmusik zu Stonk zu arrangieren und durchzuführen. Und mit dem habe ich zusammen die Filmmusik zu Stonk quasi arrangiert für den Komponisten Konstantin Wecker. Ich habe danach noch mit Konstantin noch zwei Filmmusiken gemacht und bin dadurch in die Filmmusik gerutscht, weil dann Produzenten mich direkt gefragt haben und nicht mehr den Konstantin oder Peter und habe dann angefangen, als Filmkomponist tätig zu sein für 7 bis 8 Jahre in Deutschland und habe dann Kinofilme gemacht und viele Fernsehsachen von Traumschiff und Tatort bis hin zu Dr. Stefan Frank.
Und Werbung hast du auch gemacht, richtig?
Und ich habe auch Werbung gemacht. Nicht so viel, aber ich habe auch hier und da Werbespots vertont, auch oft in Zusammenarbeit mit unserem gemeinsamen Freund Oliver Kehls. Immer wenn es irgendwie Orchester brauchte oder so, dann haben wir zusammen an Werbespots gearbeitet.
Genau, da habe ich immer wieder gehört, dass du dann viele Arrangements gemacht hast. Da hast du dann irgendwelche Layouts bekommen und da wurde gesagt, so, jetzt brauchen wir hier mal Orchester. Und das muss ja auch nicht nur dann arrangiert, sondern auch orchestriert werden.
Mhm.
Das hast du dann auch alles übernommen.
Genau.
Du hast, glaube ich, auch mit Till Brönner dann angefangen zu arbeiten und auch für ihn zu schreiben. Ist das auch richtig?
Mhm. Richtig, genau. Till und ich kennen uns schon sehr lange. Und Till ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt Arrangeur geworden bin. Und da war sich das selber gar nicht so bewusst, bis ich ihm das vor ein paar Jahren mal erzählt habe. Und zwar war ich der vierte Trompeter im damals neu gegründeten Bundesjazzorchester oder Bujazzo, wie es auch abgekürzt heißt. Und das Alterslimit damals war, glaube ich, 16. Ich war, glaube ich, 18 oder 19, als ich da war. Und Peter Herbolzheimer sagte damals, ja, wir haben hier in Bonn, wo die Arbeitsphase 1987 stattfand, die allererste, sagte, wir haben hier in Bonn noch einen ziemlich jungen Trompeter, der ist erst 15, aber der ist schon so gut, den nehmen wir auch mit ins Bujazzo als fünften Trompeter. Und ich habe damals noch gedacht, meine Karriere habe ich im Kopf gehabt als Trompeter, der auch Arrangements schreibt. Und dann kam dieser 15-jährige Till Brönner rein und spielte so gut, schon mit 15, dass ich mir sofort überlegt habe, ich bin 19, den hole ich nie ein. Der spielt so viel besser als ich. Ich glaube, ich verlage meinen Schwerpunkt aufs Musikschreiben und Arrangieren. Insofern ist Till Brönner dafür verantwortlich, dass ich nicht Karriere als Trompeter verfolgt habe, sondern Komponist und Arrangeur geworden bin. Und wir sind seitdem beste Freunde geworden. Wir waren dann im Bujazzo viel zusammen auf Tournee und waren immer Zimmergenossen. Und er ist dann zur Rias Big Band gegangen, wo ich zeitweise stellvertretender Chefdirigent war bei Rias Big Band und haben da viel zusammengearbeitet. Ich bin dann nach Los Angeles gezogen. Er hat dann große Karriere in Deutschland gemacht und er hat mich immer ab und zu dazu geholt, Arrangements für seine Platten zu schreiben.
Und dann bist du nach Los Angeles. Du hast jetzt also nicht einfach gesagt, du gehst nach Amerika, sondern wirklich ganz konkret, ich möchte nach Los Angeles.
Ja.
Was war der Grund, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwo anders hin, sondern wirklich Amerika und dann Los Angeles?
Der Grund, ich muss damit anfangen, der Grund, überhaupt Deutschland zu verlassen, war, dass ich das Gefühl habe, die Musik, die ich schreiben möchte, ist in Deutschland nicht so gefragt. Ich weiß noch, ich habe einen Kinofilm vertont, Mitte der 90er, und die Regisseurin und auch ich, wir wollten sehr gefühlsschwangere, große Orchestermusik, und der Produzent und vor allem der Redakteur vom WDR, die das produziert hatten, die haben meine Musik gehört und haben gesagt, Igitt, das klingt ja nach Hollywood. Und er hat mir damit indirekt eigentlich ein Kompliment gegeben, obwohl er das eigentlich gar nicht gut fand.
Ja.
Und dann, da habe ich gemerkt, ich bin hier in Deutschland am falschen Platz. Die Musik, die ich schreiben möchte, kann ich anscheinend schreiben, aber sie ist nicht gefragt in Deutschland. Und in Deutschland wollte man damals minimalistische Musik, die nicht so viele Gefühle zeigt. Und Deutsche haben ein Problem mit Gefühl zeigen. Und da habe ich mich entschlossen, nach Los Angeles umzuziehen. Und warum Los Angeles? Weil man hätte auch nach New York gehen können. Viele Jazzmusiker gehen auch nach New York. Aber die Studioszene für große Orchesteraufnahmen, die existiert am meisten halt in Los Angeles und die existiert wenig in New York oder Nashville ein bisschen. Aber die Art Musik, die ich machen wollte und für die ich schreiben wollte, dafür ist Los Angeles das Zentrum. Und deswegen habe ich mich entschlossen, nach Los Angeles zu ziehen. Hat dann auch eine Zeit lang gedauert, bis sich die Türen für mich öffnen. Ich weiß noch, im ersten Jahr, hatte einen Kontakt, es war ein Produzent für Fernsehfilme, und ich kam hier 96 an. Der hat mir eine Chance, ich habe gedacht, das dauert bestimmt 2, 3, 4 Jahre, bis ich den Fuß in die Tür kriege. Und der hat mir eine Chance gegeben, im ersten Jahr 2 Fernsehspiele zu vertonen für ABC und CBS. Und ich habe gedacht, ja wunderbar, das geht jetzt so weiter. Habe mich dann aber mehr oder weniger verrechnet, weil dann der Trend zu Reality Television mit Big Brother und Survivor und solchen Shows anfing. Mhm. Und auf einmal diese kleinen Fernsehspiele, die hier immer in Amerika sonntagabends gesendet wurden, nicht mehr produziert worden sind. Und da das mein einziger Kontakt war, hatte ich dann auf einmal gar keine Arbeit mehr und musste mich dann 4 Jahre lang, habe ich keinen einzigen amerikanischen Dollar verdient und musste mich über Wasser halten mit Jobs, die ich dann noch aus Deutschland hatte, die ich zum Glück mitnehmen konnte und habe dann von hier, von Los Angeles aus deutsche Fernsehserien weiter vertont, bis dann hier so langsam wieder, bis es hier langsam wieder losging und das hing eigentlich damit zusammen, dass ich meine eigene Big Band hier gegründet habe in Los Angeles und was ein gutes sozusagen Promotion-Tool ist. Habe in meiner Big Band geprobt und ein paar Gigs gespielt und da, als ich ein bisschen Geld über hatte von GEMA-Einnahmen in Deutschland, habe das nicht irgendwie in ein größeres Auto gesteckt, sondern habe das in eine CD-Produktion gesteckt und diese CD-Produktion erhielt 2 Grammy-Nominierungen und so wurden langsam Leute aufmerksam auf meine Arbeit und dann David Foster kennengelernt darüber und so ging das dann Stück für Stück und dann ging es ein bisschen voran. Das ist jetzt inzwischen 24 Jahre.
Also bis jetzt seit 24 Jahren schon drüben in ja. LA.
Genau.
Wahnsinn. Ja, du hattest, glaube ich, auch von David Foster erzählt, dass du einmal etwas für ihn arrangieren durftest, was dich natürlich sehr gefreut hat und du auch dachtest, super toll. Und dann kam aber erstmal lange von ihm jedenfalls nichts.
Genau, also er hat mich, war das so 2004, 2005, vor etwa 15 Jahren wurde er auf mich aufmerksam und ich habe schon länger versucht, seine Aufmerksamkeit sozusagen zu erwecken, die und da, wenn ich ihm über den Weg gelaufen bin. Irgendwann biss er dann auch an und hat angerufen und hat mich ein Arrangement oder kleine Streicherarrangements schreiben lassen für eine Produktion mit der Sängerin Rainey Olstad. Und ich habe dann auch wiederum gedacht oder erhofft, wunderbar, jetzt bin ich mit David Foster im Geschäft und ihm haben auch meine Arrangements gefallen. Aber dann habe ich 2 Jahre nie wieder nichts von ihm gehört. Und der Grund dafür ist auch, weil natürlich hier in Los Angeles gibt es auch tolle Arrangeure. Und er hatte nicht wirklich einen Grund, mich anzurufen, solange er noch Bill Ross und Jeremy Lubbock und diese großen Arrangeure alle hat. Und dann irgendwann, vielleicht konnten die nicht oder so, oder das war eine kleinere Produktion, dann rief er mich wieder an. Und dann war wieder zwei Jahre lang Funkstille, bis er mich dann wieder mal angerufen hat. Und dann wurde es so allmählich ein bisschen mehr, dass ich mehr für ihn gearbeitet hatte.
Würdest du denn sagen, wenn man gut ist, dann schafft man es da drüben so oder so? Oder muss man wirklich ganz, ganz viele Klinken putzen und darf nicht hartnäckig sein? Oder ist es eher so, dass man sich damit dann unbeliebt macht?
Ich glaube, also das mit dem Klinkenputzen, das ist natürlich eine feine Balance, die man gegengehen muss. Man muss sich den Leuten in Erinnerung bringen und muss sich natürlich auch präsentieren, aber man darf den Leuten natürlich nicht auf den Nerv gehen. Und wenn man diese Balance hinkriegt und dann auch noch Durchhaltevermögen hat und dann natürlich auch noch abliefert und gut ist, dann kann man das hier schon schaffen. Natürlich garantiert es natürlich nichts, aber bin jetzt 24 Jahre hier. Ich kenne Leute, die nach mir gekommen sind und schneller Karriere gemacht haben als ich. Und es gibt auch Leute, die vor mir gekommen sind und noch nicht so weit gekommen sind wie ich. Also und das hat mit den verschiedensten Gründen zu tun.
Mhm. Ja, und was ich bei dir festgestellt habe, du bist einfach wahnsinnig schnell.
Im Schreiben.
Genau. Du hattest in dem Workshop, den wir gemacht haben, gesagt, dass du, glaube ich, für die meisten Big Band-Stücke, schlag mich tot, wenn es nicht stimmt, so ungefähr 2-3 Tage brauchst. Ist das richtig?
Ja, etwa. Also wenn es ein, sagen wir mal, ein Big Band-Arrangement mit Streichern und allem drum und dran und es ist so ein Durchschnittslänge zwischen irgendwie 3,5 und 5 Minuten, dafür brauche ich 2 Tage.
Mhm.
Also ich schreibe etwa, oder auch wenn ich Filmmusik schreibe, da ist es ja, geht das oft pro Minute, weil die Cues sind ja alle unterschiedlich lang. Voll orchestrierte Filmmusik schreibe ich etwa 2,5 Minuten Musik am Tag.
Gibt es denn dann überhaupt noch Mockups oder du arbeitest ja, glaube ich, mit Finale, ne?
Ja.
Das heißt, nimmst du die Sounds, die dann da rauskommen, oder gucken die Künstler einfach die Noten an und sagen, alles klar, das hat der Chris komponiert, wird super klingen, nehmen wir jetzt auf.
Das ist unterschiedlich von Klient zu Klient. Also Noten lesen können die wenigsten Künstler, sage ich mal, Produzenten schon eher, wenn es David Foster ist oder so. Aber es gibt einige Künstler, die vertrauen mir oder Produzenten, für auch David Foster zum Beispiel, für den habe ich das mein erstes Mal habe ich für den ein Streicharrangement geschrieben und wollte ein Demo hören. Dann habe ich ein Demo auch programmiert und dann hat er das gehört und hat er gesagt, so, das brauchst du in Zukunft nicht mehr machen. Ich vertraue dir. Hat sich dann aber nicht so ganz so erwiesen. Dann später musste ich dann doch auch Demos wieder für David machen. Das hing aber nicht damit zusammen, dass David mir nicht traut, sondern David musste auch dem Künstler vorspielen, wie es wird. Aber zu Demos generell, also es gibt einige Künstler, die wollen schon Demos haben oder auch Produzenten oder auch gerade, wie du weißt, in Filmmusik. Mhm. Da erst recht wollen die Leute Mockups und Demos hören. Ja, ist richtig. Ich schreibe hauptsächlich in Finale, weil ich das Gefühl habe, dass meine Kreativität da weniger zurückgehalten wird von den Sounds, die mir zur Verfügung stehen. Mhm. Sondern ich kann schreiben, was ich wirklich im Kopf höre. Und in Finale habe ich auch ein Setup so aufgebaut, dass es das auch einigermaßen adäquat oder sage ich sehr rudimentär auch mir widerspielt mit Vienna Symphony Sounds, aber das ist trotzdem so rudimentär, dass ich das niemals einem Kunden oder einem Klienten vorspielen würde. Das ist einfach nur für mich, dass ich einfach hören kann, dass keine falschen Töne drin sind und dass so einigermaßen die Farbtöne sich gut ergänzen, Flöten gegen Streicher oder was auch immer. Wenn ich aber ein Demo abliefern muss, dann exportiere ich die MIDI-Daten aus Finale raus in den Sequencer. Ich benutze Pro Tools zum Sequencing, aber das könnte auch Logic oder Cubase oder irgendwas sein. Importiere dort die MIDI-Daten rein, habe dann in meinem Sequencer aber die genauen dieselben MIDI-Kanalzuteilungen wie auch im Finale, sodass die Instrumente schon in den richtigen Spuren auftauchen und bearbeite da aber nochmal mit Key-Switches Artikulation und Dynamik und Hall und Balance schön mischen und so. Das ist dann auch nochmal ein gutes Stück Arbeit. Nicht ganz so lange wie das Schreiben, aber ich würde also sagen, halb so lang wie das eigentliche Schreiben. Und das spiele ich dann dem Kunden vor, wenn es gewünscht.
Weil es ja auch so ist, dass so eine Aufnahme dann auch Geld kostet, die Musiker, der Aufnahmeraum, die Techniker.
Ja.
Und da möchte ja der Künstler auch auf Nummer sicher gehen, dass das, was aufgenommen ist, den Vorstellungen dann entspricht.
Genau.
Du bist jetzt in den Capital Studios oder in dem Capital Turm, wie das heißt, Capital Gebäude.
Ja, jetzt nicht im Moment bin ich zu Hause, weil der Capital Turm ist geschlossen. Es kommt keiner rein.
Ja.
Wegen dem Virus. Und ich bin jetzt schon seit 5 Wochen zu Hause. Ich war schon seit 5 Wochen nicht in meinem Komponierzimmer bei Capital. Ich habe an dem Tag, wo die, einen Tag bevor die beschlossen haben, weil der ganze Staat Kalifornien, keiner durfte mehr zur Arbeit, alle mussten zu Hause bleiben. Und das betrifft auch das Capital-Gebäude. Einen Tag vorher konnte ich gerade noch meine Sachen rausholen, die ich notwendigsten brauche und habe mir jetzt ein notdürftiges Setup hier zu Hause aufgebaut.
Ah, das heißt, du musst jetzt erstmal gucken, wann du wieder reinkommst, hast dich aber erstmal so eingerichtet, dass du arbeiten kannst.
Ich kann jetzt zu Hause auch arbeiten.
Ja. Das ist ja ein Gebäude, was schon sehr legendär ist, wo auch viele Legenden aufgenommen haben, was sicher dann auch so dein Ziel war und dein Traum dann zu arbeiten. Vielleicht kannst du doch mal erzählen, wer da schon alles aufgenommen wurde und wen du schon dort alles aufgenommen hast.
Also das Capital-Gebäude ist gebaut 1956, glaube ich, und inklusive dem Studios im Erdgeschoss. Und die erste Aufnahme, die da stattfand, die allererste, war eine Choraufnahme, dirigiert von Frank Sinatra. Mhm. Und Frank Sinatra, der ja zu der Zeit unter Vertrag war bei Capitol Records, hat natürlich alle seine Platten, bis sein Vertrag ausgelaufen war, bis 1960, hat alle seine großen Platten bei Capitol aufgenommen. Weitere Künstler, die natürlich da aufgenommen haben, sind Dean Martin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole. Wir haben bei Capitol immer noch den Original Steinway-Flügel von Nat King Cole. Der steht immer noch unten im Studio, den benutzen wir jeden Tag.
Wow.
Dann in den 60ern natürlich von Beach Boys bis Cher und Sonny and Cher und in den 70ern von den Carpenters bis eigentlich alle großen Leute. Und ich habe dort aufgenommen mit Michael Bolton, Paul Anka, Diana Krall, Paul McCartney. Ich habe dort mit Paul McCartney eine Platte aufgenommen, für die ich Streicharrangements geschrieben habe. Neil Young, Michael Bublé, natürlich alle Michael Bublé-Platten, mit denen ich, die auf, für die ich gearbeitet habe, die haben wir bei Capital aufgenommen. Mhm. Zum großen Teil.
Alles Topnamen. Und dann ist das ja nochmal getoppt worden, indem du die Musik für die Oscar-Verleihung geschrieben hast.
Ja. Ich schreibe auch schon seit langem auch für, nicht nur für Fernsehfilme, sondern ich habe 2007 angefangen für Fernseh sogenannte Variety-Shows oder so eine Art Fernsehunterhaltungsshows zu schreiben. Mhm. Ich habe angefangen 2007 als Arrangeur für American Idol jede Woche. Das habe ich, glaube ich, 7, 8 Jahre lang gemacht.
Wow.
Dann war ich fester Arrangeur für 4 Jahre lang bei der Tonight Show mit Jay Leno, als Jay Leno sie noch gemacht hat. Und bin da so ich reingerutscht in Arrangements schreiben für so Fernsehshows und Preisverleihungen. Habe dann für die Emmy-Verleihung ein paar Jahre geschrieben. Dann für alle möglichen, für die MTV Video Music Awards und für People's Choice Award. Und es gibt hier so eine ganze Menge Preisverleihungen. Und kam dann auch irgendwann zu den Oscar-Verleihungen. Habe dann vor 5 oder 6 Jahren angefangen, einer der Arrangeure zu sein für die Oscar-Verleihung. Die Oscar-Verleihung hat etwa jedes Jahr beschäftigt 7, 8 Arrangeure. Ich war dann ein paar Jahre lang einer von denen. Und seit 2 Jahren bin ich Chefarrangeur bei der Oscar-Verleihung. Was heißt, dass ich die meisten Arrangements und die wichtigen Arrangements, die großen Produktionsnummern selber arrangiere und habe noch ein Team von Arrangeuren, 7 bis 8 Arrangeure, die mit mir zusammenarbeiten und die ich überschaue, was sie dann schreiben. Und durfte letztes Jahr auch ein neues Titelthema für die Oscars komponieren.
Ah. Wahnsinn. Ja, ich hatte dich ja letztes Jahr, nee, ich glaube vorletztes Jahr besucht. Und da warst du gerade mittendrin. Da hatte ich dann nochmal angefragt und ich hatte echt das Glück, dass du nochmal 10 Minuten Pause hattest oder was das war. Weil du, glaube ich, gesagt hattest, ja, du hast jetzt noch wenige Tage Zeit, um die Musik fertig zu arrangieren, weil der Knaller ist, dass das meiste von dem, was ihr da arrangiert, später gar nicht zu hören ist.
Richtig, genau. Und es ist ein ziemlich extremer Zeitdruck für die Show, deswegen schafft das ein Arrangeur auch nicht allein und deswegen sind wir 7 bis 8 Arrangeure, weil wir haben im Prinzip nur 3, 3,5 Wochen, die ganze Musik zu schreiben, weil die Nominierungen kommen ja 4 Wochen vor der Show erst raus. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo die Filmakademie verkündet, welche Filme nominiert sind, vergehen 4 Wochen bis zur Show. Und erst wenn die Filme, wenn die Nominierungen rauskommen, wissen wir, was für Play-ons Gewinnermusiken wir schreiben können. Weil es ist so, dass bei jeder, ist die Oscar verlangen hat, 23 Kategorien und für jede Kategorie bereiten wir 5 sogenannte Play-ons vor. Wenn einer dieser 5 Filme in der jeweiligen Kategorie gewinnt, spielt das Orchester live 20 Sekunden oder 15 Sekunden, 8 oder 16 Takte von der jeweiligen Filmmusik, wenn der Gewinner auf die Bühne geht. 5 pro Kategorie, das mal 23 sind schon ein paar Filme, haben ja mehrfach nominiert. Also wenn man die abzieht, sind das trotzdem etwa 100 bis 110 Musiktitel.
Ja.
Von denen nur ein Fünftel überhaupt gehört wird dann on air. Und dazu kommen noch Musiken, die gespielt werden, wenn wir in die Werbung gehen, wenn wir aus der Werbung wieder rauskommen. Und dann natürlich noch die großen Produktionsnummern. Dieses Jahr war es die Eröffnungsnummer mit Janelle Monáe. Die war, glaube ich, 5,5 Minuten voll Orchester und Big Band. Und dann die 5 nominierten Filme, die werden ja auch alle jeweils vorgetragen. Dieses Jahr wurde jeder Film von uns mit dem Orchester begleitet, von Elton John bis zum Song von Frozen und wen hatten wir noch? Cynthia Erivo, Randy Newman. Ja, den Rest komme ich jetzt nicht, aber.
Ja, wirklich wahnsinnig viel. Werden die denn alle dann auch noch geprobt, die ganzen Stücke?
Genau, und richtig, wir haben halt nur 3 Wochen, weil eine Woche vor der Verleihung muss alles fertig sein, weil dann finden die Proben, die Musikproben und die Vorproduktion statt. Obwohl das Orchester, sag ich mal, einen Großteil der Musik live spielt, wird alles im Studio bei Capital auch aufgenommen als Sicherheit, zur Sicherheit, als sogenanntes Backup. Und das läuft dann mit, falls es eine Panne gibt in der Leitung oder beim Orchester, können die auf die Vorproduktion schnell umschalten. Aber das meiste wird live gespielt. Aber diese Vorproduktion dient dann auch als Probe.
Und du hast es ja, glaube ich, auch ziemlich gut gemacht, was jetzt deine Wohnsituation angeht. Du wohnst so nah an deinem Arbeitsplatz, dass du die Strecke sogar mit dem Fahrrad fahren kannst. Was ja für LA cool ist, denn wenn man da mit dem Auto fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, in Anführungszeichen, oder Uber, fährt man da ja, also wirklich teilweise stundenlang oder weiß nicht, wie lange man fährt. Ne?
Ja, der Verkehr ist Wahnsinn in LA. Jetzt im Moment, gerade die letzten paar Wochen natürlich nicht so, ja. weil niemand zur Arbeit darf, aber normalerweise ist der Verkehr unerträglich. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es fast gar nicht. Also das Bus- und Nahverkehrssystem hier ist eine Katastrophe. Und ich habe mir daraus eine Tugend gemacht und in eine Gegend gezogen, in ein Haus gezogen, was ziemlich nah an Capital dran ist, sodass ich mit dem Fahrrad fahren kann. Ich muss sagen, ich schummel ein bisschen, das ist ein Elektrofahrrad, aber deswegen treten muss man trotzdem.
Mhm. Jetzt hattest du vor, ich glaube, 3-4 Jahren in Wien diesen Workshop gegeben oder Baden bei Wien im Zuge dieser Hollywood Music Workshops, diesen dreitägigen Workshop. Ich glaube, das hattest du dann nur einmal gemacht, richtig?
Genau, das habe ich nur einmal gemacht. Der Dimitri Levice, der das organisiert hat, mich eingeladen. Und was sehr schön war, ich habe das sehr genossen, 3 Tage. Und konnte in den 3 Tagen natürlich eine ganze Menge, über eine ganze Menge Sachen erzählen.
Ja, also ich war da und ich fand es deswegen so toll, weil es jetzt nicht nur um Arrangieren ging, sondern auch um ganz viele andere Dinge, die unglaublich wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Also Einstellungen, und da hast du unglaublich viele Geschichten erzählt. Ich muss sagen, das finde ich immer toll, dir zuzuhören. Und die Zeit, die wir da hatten, die ist immer im Fluge vergangen. Wir haben sogar Partituren von dir bekommen. Also es gab auch unglaublich viele Beispiele.
Ja.
Und ja, für die Leute, die jetzt sagen, oh ja, super toll, wäre ich auch gern dabei gewesen. Da gibt es jetzt eine Chance für alle, die das noch nicht mitgemacht haben. Denn sowas kostet ja nicht nur Geld. Man muss sich ein Hotel anmieten, man muss Zeit haben, hinfliegen, braucht noch einen Tag davor, Tag danach. Also es war schon ein großer Aufwand, der sich jetzt gelohnt hat. Und für die Leute, die das aber verpasst haben, hast du jetzt noch eine andere Chance.
Ja, und zwar habe ich jetzt einen Online-Masterkurs entwickelt, eine Online-Masterclass, die jetzt übermorgen am Samstag anfängt, und es ist eine jeweils einstündiger Kurs, der an 3 aufeinanderfolgenden Samstagen stattfindet. Am 2. Mai, am 9. Mai und am 16. Mai. Jeweils um 10 Uhr morgens der LA Time, was für deutsche Zeit 19 Uhr abends ist.
Mhm.
Und wo ich im Prinzip über das spreche, worüber ich auch damals in Baden bei Wien gesprochen habe, aber etwas komprimierter, aber auch mit einer Menge neuen Sachen, über die ich in Wien nicht gesprochen habe.
Mhm.
Und es lohnt sich für alle Leute, die mit Big Band arrangieren anfangen wollen, weil ich auch natürlich auch vieles Grundsätzliche bespreche, aber auch für Leute, die schon erfahrene Arrangeure sind, für die gibt es auch eine Menge interessante Sachen, die ich erzählen werde. Und das Ganze erfolgt auf der Plattform Zoom, und da gibt es auch für die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die ich dann live online auch beantworten werde. Und am Ende dieser 3 Samstage haben die Leute auch die Möglichkeit, die Partituren und die Analysebeispiele, PDFs davon, nach der Masterclass auch zu erwerben, zum selber runterladen. Und ja, ich empfehle das jedem, der sich dafür interessiert, und registrieren kann man sich auf meiner Website bei chriswalden.com/masterclass.
Das werde ich auf alle Fälle auch in den Shownotes verlinken, dass man einfach draufklicken kann. Und allein von diesen Partituren kann man ja unglaublich viel lernen, weil du ja gerade im Jazzbereich so viel drauf hast. Also das war für mich, als du da erzählt hattest, wirklich so over the top. Im Positiven, dass ich dachte, okay, das ist jetzt mal nicht ebenso für mich umzusetzen mit hier dann Intention Note und wie jetzt die ganzen Voicings sind, aber ist gleichzeitig halt sehr, sehr inspirierend. Und wenn man da nochmal 5 oder 10% für sich umsetzt oder merkt, okay, das kann ich ja auch mal nutzen, um ein Streicherarrangement wesentlich interessanter zu gestalten, dann ist es ja auch für jeden von Vorteil, denn du schreibst ja jetzt nicht nur für Bläser, sondern eben auch für ganze Orchester.
Genau, und ich werde halt auch, der Titel ist halt, der Masterclass ist Arrangieren für Big Band und Streicher, aber ich spreche halt auch über alle Aspekte des Arrangierens, die nicht nur für Big Band oder Streicherarrangements zutreffen, sondern für Orchesterarrangements oder für Besetzungen jeglicher Art.
Mhm. Also wirklich jetzt auch eine Chance, die alle nutzen. Ich denke mal, wegen Corona, jetzt hast du die Zeit, den Leuten diesen Mehrwert zu geben.
Genau.
Und diese Chance wird wahrscheinlich dann auch so schnell nicht mehr wiederkommen, ne, danach.
Ja, ich denke mal, jetzt, da ich, wie gesagt, da wir alle an zu Hause gefesselt sind, hatte ich genug Zeit, mir gutes Material vorzubereiten, dass die Leute, die an der Masterclass teilnehmen, auch wirklich tolle Informationen kriegen und habe halt dieses Material vorbereitet. Und wenn es wieder losgeht, weiß ich nicht, wann das mal wieder stattfinden würde.
Ja, also für alle Zuhörer auf jeden Fall teilnehmen. Die Tage in Wien haben sich gelohnt und die Masterclass wird sich da auch auf jeden Fall lohnen. Da wird es Informationen geben, die man so, glaube ich, nirgendwo erhalten wird. Wunderbar. Ja, mein Tag ist jetzt vorbei. Was steht bei dir jetzt noch an?
Bei mir steht an, dass, wie gesagt, am Samstag findet das erste Kapitel statt des Meisterkurses und ich bin gerade noch dabei, die letzten Sachen, Soundbeispiele und Partituren, die ich vorbereitet habe, fertig vorzubereiten. Und ansonsten verbringe ich auch viel Zeit mit Kochen, neue Rezepte ausprobieren und werde mal schauen, was ich heute Abend der Familie zum Abendessen koche.
Ist es denn wirklich so, dass jetzt wirklich viel weniger zu tun ist oder ist auch die Arbeit fast die gleiche, nur dass man dann von zu Hause aus arbeitet? Also ich meine, Aufnahmen können es ja erstmal gar nicht gemacht werden, aber wie sieht das jetzt so in der Praxis aus?
Also ich habe ein bisschen zu tun. Ich habe eindeutig weniger zu tun als sonst. Jetzt ist normalerweise die Jahreszeit, wo ich eigentlich viel für Orchesterkonzerte im Sommer schreibe. Um diese Jahreszeit schreibe ich normalerweise Arrangements für die Konzerte in der Hollywood Bowl und für die Boston Pops Tanglewood-Konzerte. Da die alle abgesagt oder verschoben sind, habe ich im Moment nichts zu schreiben für die. Künstler, für die ich normalerweise, für deren Plattenproduktion ich normalerweise schreibe und dirigiere, deren Produktionen sind auch verschoben, weil die natürlich Orchesteraufnahmen erfordern und die im Moment nicht stattfinden können. Also ich habe hier und da ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Big Band-Aufnahmen, wo die Leute alle, die Musiker alle bei sich selber zu Hause aufgenommen haben. Das kann man schon machen und die Spuren werden halt alle angelegt. Aber es fehlt natürlich das Zusammenspielen und die Interaktion, der Raumklang fehlt dabei natürlich. Und das kann man für bestimmte Artmusiken kann man das machen, aber bei einigen Musiken braucht man doch alle Leute in einem Raum.
Ja. Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, danke dir, Tim.
Ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder miteinander sprechen konnten.
Mich auch.
Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen können, wiedersehen dürfen und bin mega gespannt, was es noch von dir in Zukunft zu hören gibt. Und nochmal zum Schluss der Aufruf von alle, unbedingt an der Masterclass teilnehmen.
Ja, chriswalden.com/masterclass.